Science Fiction, Horror, Hoffnung, Dystopie. Forscher haben Mischwesen hergestellt. Affen mit menschlichen Zellen gekreuzt und damit sich auf ein Gebiet vorgewagt, das unglaublich sensibel, prekär, faszinierend, gruselig ist, nämlich die Frage, wie sollen wir in unser Genom hineingreifen, wie sollen wir es verändern, wie sollen wir damit umgehen, im Umgang nicht nur mit uns selbst, sondern auch eben, wie in diesem Fall gesehen, mit Tieren, werden hier Grenzen eingerissen. Und wieso ist das jetzt gerade ein Thema, was ermöglicht es, welche digitale, technische Fortschritt, warum ist wichtig, nicht nur in diesem Gebiet, dass die Computer besser werden und warum machen das überhaupt Menschen? Was erhoffen sie sich davon? Darüber wollen wir im Digitech-Podcast heute sprechen. Und eingeladen haben wir den Experten aus unserer Redaktion, den Ressortleiter unseres Wissen-Ressorts, Joachim Müller-Jung. Hallo, lieber Joachim.
Hallo, Alexander. Hallo, Carsten.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie im Stammteam. Alexander Armbruster ist mein Name. Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, unser Herausgeber.
Hallo, ihr zwei.
Ja, lieber Joachim, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich es gelesen habe, ich war erst erschrocken, wusste nicht richtig sofort, was ich denken sollte. Ich habe es einem Bekannten erzählt, der ein paar Tage später, der sofort gesagt hat, was ist passiert? Wieso stand es nicht bei allen Zeitungen auf der ersten Seite? Wir müssen, bevor wir in die Tiefe gehen, noch einmal vorsortieren. Forscher haben also eine Chimäre, nennt man das, erzeugt, also ein Mischwesen. Der Begriff selbst kommt aus der griechischen Mythologie, bezeichnete ursprünglich mal eine Kreuzung, ein bisschen Löwe, Ziege und Schlange, feuerspeiend, also ein gemischtes, vermengtes Lebewesen, was aus mehreren Arten besteht. Und jetzt haben Forscher Makaken mit menschlichen Zellen kombiniert. Was haben die genau gemacht da?
Ja, Alex, ich sind viele. Genauso wie du war ich natürlich auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt doch noch publiziert worden ist, diese Experimente, die kalifornische Wissenschaftler aus vom Salk Institute vor 2 Jahren gemacht haben, dann kurz auch Schlag für Schlagzeilen gesorgt haben, aber dann ganz still waren und die haben jetzt was publiziert in Cell, einer ganz wichtigen biomedizinischen Zeitschrift, sehr hochrangig. Und der Grund, warum es so spät gekommen ist, war genau der, der dich auch beschäftigt. Es gab ganz sicher im Hintergrund viele Diskussionen darüber, ja, welche ethischen Hürden und welche ethischen und auch juristischen Fragen müssen noch geklärt werden, die dann auch in der Publikation erscheinen, um sicherzugehen, dass das nicht zu viel Wirbel auflöst. Und es hat ja Wirbel aufgelöst. Na, was haben Sie gemacht? Sie haben im Grunde genommen, haben Sie aus Affenembryonen, also Makaken, Javaneraffen, Embryonen, 10 Embryonen hergestellt. Die haben sie den Müttern entnommen, also den Mutteraffen entnommen und haben diese Zellen erstmal 6 Tage wachsen lassen. Und nach diesen 6 Tagen haben sie menschliche reprogrammierte Zellen, so eine Art embryonale Stammzellen, eingepflanzt in diese bläschenartigen Zellklumpen. Das sind also wirklich noch Zellklumpen, das ist kugelförmig gebaut, das ist ganz einfach eigentlich noch. Und in diesem Stadium, da haben sie insgesamt durch die Teilung der frühen Embryonen 132 Embryonen zusammengekriegt, die auch lebensfähig waren in der Kulturschale. Das war bis vor ein paar Jahren auch noch nicht so ganz einfach, auch Affenembryonen in Kulturschale zu halten. Und diese Embryonen mit diesen jeweils 25 menschlichen Zellen, wirklich undifferenzierte, einfache, völlig wandelbare Stammzellen des Menschen, aber eben mit dem Genmaterial und damit der Information zum Bauplan eines Menschen, die haben sie dann weiter kultiviert. Nach 10 Tagen waren noch 103 am Leben und nach 20 Tagen, nach fast 20 Tagen, ganz genau 19 Tagen, waren es dann nur noch 3 Chimären, die noch am Leben waren. Also Affen, Embryonen, 3 Wochen alt mit menschlichen Zellen. Viele menschliche Zellen?
Das ist sehr bemerkenswert, weil tatsächlich 3 übrig geblieben sind, wo man dann theoretisch hätte mit weitermachen können. Aber in 3 Wochen ist so eine Zeitspanne, da passiert dann was. Ne? Da kann man dann nicht mehr weiter mit der Petrischale arbeiten, richtig?
Ja, absolut. Es war sogar grenzwertig schon 2 Wochen davor. 3 Wochen ist schon ein Rekord, dass man Chimären überhaupt oder Affenembryonen, ob Chimäre oder nicht Chimäre, ist dann völlig gleich, dass man die so lange kultivieren kann in der Petrischale, ist schon sehr ungewöhnlich. Man hat es gut geschafft. Man hat diese Zellen, 3 Zellen am Leben erhalten. Und natürlich ist jetzt die Frage, warum ausgerechnet 3 und was ist mit den anderen 129 passiert? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Und genau wegen der Frage werden solche Experimente gemacht, weil da offenbar vieles immer noch schief geht. Also diese Mischwesen, vor denen du jetzt, Alexander, viel Angst hast und viele andere wahrscheinlich auch, oder Respekt, sagen wir so, die sind so routinemäßig noch nicht herzustellen. Ich glaube, das muss man in dem Podcast einfach klarstellen. Das ist ein Experiment, ist ein Laborexperiment. Solche Laborexperimente gab es immer wieder, nicht mit Menschen und Affen, muss man auch sagen. Aber es ist nicht ganz ungewöhnlich.
Ja, ich wollte aber da nur mal, das ist jetzt noch nicht weitergegangen, aber was theoretisch passieren könnte oder was jemand wie ich sich dann vielleicht auch fragt, ist, man hat das ja, glaube ich, mit Schafen und Ziegen gemacht und dann schon Elemente von beidem drinne gefunden in den Tieren. Ich habe auch sozusagen so eine Art Tigerlöwe schon mal gesehen, was man da gemacht hat. Aber was passiert denn bei Menschen mit Affen eigentlich, wenn sowas theoretisch jetzt mal weitergeht und sagen wir mal, die sterben nicht? Was, wenn man da menschliche Zellen einbaut, kriegen dann eigentlich, um das nochmal vielleicht ganz klar zu fragen oder klarzustellen, kriegen dann Affen, verfügen die plötzlich über eine uns ähnliche Intelligenz, also deutlich nähere, können die dann sprechen lernen, haben die dann keine Haare auf dem Körper, sind dann auch nur auf dem Kopf oder weniger auf dem Körper oder was kommt denn da eigentlich raus, wenn das mal groß wäre?
Ja, jetzt sind wir schon bei den, ethischen Fragen, also bei den ganz schwierigen, ganz komplexen Fragen, wenn man diese Affenembryonen jetzt wieder implantiert hätte in die Ammen. Ja. Mütter und die Affen wären ausgetragen worden. Was wäre passiert? Das hat A, keiner gemacht. B, hätten sie das nicht dürfen. Das war die Voraussetzung, dass sie diese Experimente machen dürfen, dass sie es nicht reimplantieren dürfen. Das wäre natürlich überall verboten im Moment. Dort, wo es Gesetze gibt, weltweit quasi, wären solche Experimente verboten. Wobei man einschränken muss, es gibt natürlich Länder und dazu gehört eben China und mit chinesischen Wissenschaftlern hat dieser kalifornische Wissenschaftler Carlos Belmonte auch zusammengearbeitet. In China geht man relativ weit. Wie weit, das weiß keiner. Wir wissen nur das, was publiziert wird, was in westlichen Medien publiziert wird, in den Wissenschaftszeitschriften. Aber klar ist, in dem Cell Paper selbst ist noch ein Kommentar angehängt von amerikanischen Bioethikern, in dem klipp und klar genau diese Frage auch gestellt wurde. Wir müssen uns überlegen und darüber sprechen, was passiert, wenn diese Tiere ausgetragen werden. Und um deine Frage jetzt nochmal aus der Biologensicht zu beantworten. Ja, diese Zellen haben sich zum großen Teil integriert in den Affenembryo. Die menschlichen Zellen sind gewissermaßen Teil dieses Affenembryos geworden. Sie haben Signale empfangen, sie haben Signale weitergegeben. Es gab, das hat man in dieser Studie auch untersucht, es gab Unterschiede zu einem normalen Affenembryo. Da kann man dann Vergleiche anstellen. Also es waren Gene ausgeschaltet, es waren Gene angeschaltet. Es gab bestimmte Signalmoleküle, die es sonst nicht gab und andere, die eben fehlten. Daran sieht man, es so ganz kompatibel sind diese Zellen nicht. Aber dass sie nun 20 Tage eben auch lebensfähig waren, ist das schon mal ein Hinweis darauf, dass sie zumindest in den Embryonen, die dann am Leben bleiben, bei denen also dann nicht schief geht, bei den dreien, da kann man vermuten, wäre es vielleicht, und das muss man jetzt wirklich im Konjunktiv alles eigentlich sagen, da wäre es vielleicht weitergegangen. Und dann hätten natürlich auch passieren können, was du jetzt spekulierst, dass auch Nervenzellen eventuell daraus hervorgegangen werden, also aus den menschlichen Zellen Nervenzellen. Mhm. Denn genau nach 3 Wochen etwa beginnt diese Phase. Das muss man sich einfach klar machen. Deswegen habe ich das gerne auch auf die Seite 1 unserer Beilage gesetzt, weil nach 3 Wochen, das ist ein ganz entscheidender Zeitpunkt, der Carsten hat das ja schon angedeutet. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt früher, du kannst alles vergessen, Geburt, Ehe, Tod, das sind alles wichtige Zeitpunkte, aber nicht so wichtig wie die Gastrulation. Die Gastrulation, da entscheidet sich alles und das passiert etwa nach 3 bis 4 Wochen bei Menschen. Da entscheidet sich gewissermaßen, da bilden sich Nervenzellen, es bildet sich auch das Neuralrohr und es gewissermaßen es entsteht dieses Muster im Embryo, in dem sie am Ende dann da auch das Gehirn entsteht und deswegen ist das eine ganz sensible Phase, in der die Empfindungsfähigkeit des Embryos beginnt. Und deswegen ist jetzt wirklich der Punkt auch, wo man sagen muss, also hier müssen wir mal eine Grenze setzen und mal sagen eigentlich, ja, wie weit darf man denn gehen? Darf man solche, auch wenn es nur Affen sind, mit menschlichen Zellen, mit menschlichen Nervenzellen, darf man das oder darf man es nicht? Wollen wir das? Was hat das für Konsequenzen? Ob es die Intelligenz des Affen steigert? Alexander, ich frag mich, ich habe keine Kristallkugel, ich habe noch so einen Affen noch nicht gesehen. Ich bin beeindruckt von wild lebenden Affen, von Schimpansen und Bonobos. Die haben schon eine Wahnsinnsintelligenz und die ist lange unterschätzt worden. Ich glaube, so wird es uns wahrscheinlich dann auch mit den Chimären gehen.
Jetzt muss man natürlich, glaube ich, auch nochmal festhalten, dass es natürlich den Forschern gar nicht darum geht, irgendwelche Science-Fiction-Wesen zu erschaffen. Also selbst wenn man ihnen jetzt die Bereitschaft in China jetzt einfach mal unterstellen würde, sehr, sehr weit zu gehen, geht es ja doch eher um Grundlagenforschung und auch gar nicht so sehr um Affen, sondern um Schweine und am Ende um menschliche Ersatzorgane, ne, nur damit unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt eine Vorstellung davon bekommen, was diese Forscher motiviert. Die Motivation ist, dass unsere Gesellschaft altert, dass wir alle irgendwann möglicherweise in die Not kommenden Ersatzorgane zu gebrauchen und dass dafür dann eben in dieser alternden Gesellschaft nicht genug Ersatzorgane von jungen Menschen zur Verfügung stehen und deshalb sozusagen man das für eine pfiffige Idee halten könnte, eben solche Organe jetzt nicht in Affen, sondern in Schweinen zu züchten, wenn man so will, industriell. Und da könnte man ja jetzt auch als Advocatus Diaboli sagen, das ist doch ein sagenhafter Fortschritt, wenn uns das gelingen würde.
Ja, absolut. Und deswegen verfolgen wir das ja auch so ganz genau in der quasi Wissenschafts- und Medizinredaktion hier in Deutschland und nicht nur die Chinesen. Also natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Carsten. Wir haben es hier nicht mit Frankensteins zu tun und es werden keine Monster geschaffen. Es soll auch nicht mal ansatzweise ein Monster dabei herauskommen. Das will natürlich keiner und das würde auch nicht veröffentlicht. Das unterstellen wir einfach auch gar nicht. Der Punkt ist, du hast völlig recht, es sollen am Ende will man aus diesen Erkenntnissen Schlüsse ziehen, wie man am Ende Ersatzorgane in Tieren und möglichst eben nicht in Affen, das ist ja völlig klar, man will ja keine Affen nehmen, auch weil sie von der Größe her übrigens auch gar nicht passen, wenn man Ersatzorgane züchten würde in Affen, wären sie viel zu klein, ein Herz, eine Leber, eine Lunge, eine Niere aus dem Affen wäre völlig unbrauchbar, schon gar aus von dem Javaner-Affen, also da will man das bei Schweinen machen. Nur bei Schweinen hat man das Problem bis jetzt, das ist ja ein sehr altes Projekt, dass man Schweine für die Ersatzorganproduktion quasi nutzen will, dass man bisher darauf angewiesen war, eben Schweineorgane zu nehmen oder teilhumanisierte Schweineorgane zu nehmen. Das waren keine richtigen menschlichen Organe, die da drin gewachsen sind. Aber das ist genau der Punkt. Jetzt will man versuchen, natürlich dann am Ende, das ist das, was Belmonte versuchen will und auch andere Wissenschaftler, das ist nicht er allein, das versuchen viele auch, das wollen auch die Chinesen ganz sicher am Ende, dass man lebensfähige, junge, frische, wenn man so will, Organe, implantierbare Organe aus Schweinen gewinnen kann, die man dann unmittelbar einen Menschen und auch so passend implantieren kann, dass sie auch wirklich auch funktionieren im menschlichen Organismus und auch nicht abgestoßen werden. Das ist eben der entscheidende Punkt.
Ich Kannst du da nochmal sagen, wie man den Schluss dann da hinkriegt oder was dann für das jetzt das Experiment mit den Affen taugt? Also man macht das bei den Affen und sieht dann, weil vielleicht auch Affen uns ähnlicher sind und man da vielleicht besondere Erkenntnisse...
Ja, genau. Weil man einfach mit den Affen weiterkommt. Man kommt mit den Affen, die Affen sind uns genetisch ähnlicher, sehr viel ähnlicher wie die... Wie die Schweine, die da liegen ein paar hundert Millionen Jahre Evolution dazwischen, quasi Stammbaumunterschiede, wenn du so willst. Also der Abstand zum Schwein ist genetisch so groß, dass es auch bisher solche Experimente wie jetzt mit den Affen bei Schweinen nicht gelungen sind. Das muss man auch sagen. Deswegen will man jetzt lernen, gewissermaßen, welche Signale in diesen Embryonen, die zwischen den Zellen ausgetauscht werden, welche Gene, die an- und abgeschaltet werden, wirklich nötig sind, welche man braucht, welche dann unter Umständen auch dann auch beeinflusst werden können durch irgendwelche anderen Faktoren, äußere Faktoren, die man zugibt, um auch menschliche Organe in Schweinen kultivieren zu können. Und das ist das Endziel, aber dazu muss man eben diesen Code knacken, der dafür notwendig ist, um diese Entwicklungsprogramme, die dann ablaufen, damit eine Niere entsteht, damit ein Herz entsteht, diesen Code, den muss man knacken, und zwar von A bis Z. Das ist ja nicht nur ein digitaler Code, der auf den Gen festgelegt ist, sondern das ist ja ein zeitlich sehr dynamisches Programm, das über einen gewissen Zeitraum läuft. Das heißt also, du hast hier sowohl diese genetische Komponente, dass da ein gewisser Unterschied ist zwischen Schwein und Mensch, und dass eben auch in der zeitlichen Entwicklung der Tiere und des Menschen auch wieder Unterschiede sind. Und auch die müssen überbrückt werden. Und da will man eben beim Affen jetzt mehr oder weniger lernen. Wohlgemerkt nicht bei Menschenaffen, das ist auch ganz wichtig, muss man vielleicht, viele Zuhörer werden vielleicht auch Bedenken haben, dass Menschenaffen dafür genutzt werden. Soweit ich weiß, auch nicht mal in China werden Menschenaffen genutzt. Zum Glück, lange hat man es in den USA noch genehmigt gehabt, das ist aber auch schon einige, zwei Jahrzehnte, glaube ich, hier, dass man das dann endgültig verboten hat. Aber diese Javaneraffen, die sind jetzt gewissermaßen, das ist die Labormaus der Stammzellforscher, wenn man so will.
Code knacken ist ein gutes Stichwort schon, was du da gegeben hast, und ein Punkt, den wir auch nochmal erläutern wollen an der Stelle, nämlich die Tatsache, und du hast auch schon gesagt, das ist nicht nur digital gespeichert, eben so in DNA, aber eben auch, und ist was, was zum Teil eben auch dazu führt, dass man sich jetzt damit mehr beschäftigen kann. Du hast ja auch gesagt, man muss viele jetzt genau herausfinden, welche Gene, welche Schalter muss man da umlegen. Das kann man eben auch, weil wir mittlerweile da mehr drüber wissen und weil es Ähnlichkeiten von Programmierung oder von zum Teil, was wir aus der Computerei auch wissen, hat, oder zumindest stellt man sich so vor. Und man kann andererseits mit Hilfe der Computer, die wir mittlerweile haben, eben viel genauer die Daten darüber sammeln und feststellen. Denn ohne unsere Informatik wäre das alles eigentlich undenkbar, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, ich hab ja mal ein Buch geschrieben, das hieß Ende der Medizin. Und dieses Buch enthält viele Revolutionen. Deswegen komme ich auf die Revolution. Unter anderem eben auch die Informationsrevolution. Die spielt da auch eine Rolle. Weil die Informationsrevolution selbst, also Figuren wie Claude Shannon oder Paul Turing oder Schrödinger zum Beispiel, der aus der Physik kommt, oder Delbrück, Biophysiker, Leute, die alle mehr oder weniger dann seit 70 Jahren oder 70 Jahre vor unserer Zeit an Codes, an digitalen Codes gearbeitet haben. Das waren nämlich die genetischen Codes. Und da fing das damals an, gewissermaßen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, deswegen bin ich auch richtig glücklich, dass ich bei euch im Podcast sein kann, weil die Evolution der regenerativen Medizin, der Stammzellforschung und all das, über das wir jetzt bis jetzt gesprochen haben, und der ganzen Molekularbiologie, die lief gewissermaßen parallel zur Evolution der künstlichen Intelligenz. Das fing mit Claude Shannon im Prinzip an und Alan Turing. Das waren die Figuren, die haben den Takt vorgegeben, auch für die Biologie und für die ganze Molekularbiologie. Und mit ihren Methoden im Labor, aber mit ihrer Logik und mit der Herangehensweise, dass man nämlich es hier mit einem kodierten Informationspaket in den Zellen zu tun hat, konnte man weiterarbeiten in der Molekularbiologie, in der Stammzelle, in der Zellforschung. Man hat also die Zelle quasi nicht mehr nur als rein lebendes Objekt betrachtet, was ja viele bedauern, sondern man hat sie dann auch wirklich sehr mechanistisch betrachtet als eben als kodierte Informationseinheit, die wie so eine Art Programm, Computerprogramm abläuft mit allem drum und dran, Software, Hardware, Algorithmen, da ist alles drin in dieser Zelle, was man auch heute technisch nutzt.
Und was ja auch da auch irgendwie auch Sinn macht und plausibel ist, das ist ja, ich gebe eben an meine Nachkommen Informationen weiter aus mir, die dann auch dazu führen, dass eben nicht zufälligerweise Kinder ihren Eltern häufig nicht unähnlich sehen oder zumindest in einem bestimmten Ausmaß nicht unähnlich und dass sie eben bestimmte Sachen halt drin haben, die sie auch nachher verwenden können und dann was überhaupt dazu führt, dass aus einem Baby ein großer Mensch wird, dass der so viel dazulernen kann und der ja auch einmal Informationen braucht und zum anderen, das sagen dann ja auch die KI-Forscher, zumindest ist es ja auch deren Hoffnung, wenn sie über Deep Learning reden oder dann auch selbst sich sehr viel mit Lernen beschäftigen, Lernen von Programmen, die eben sagen, naja, bei Menschen ist was vorgegeben, aber viel wird halt auch gelernt, denn so extrem viel passt auf so eine DNA halt auch nicht drauf. Da passt schon einiges drauf, aber es ist auch nicht sehr viel verglichen mit dem, was wir so im Leben lernen und was wir so ständig an Informationen als Input eigentlich kriegen in uns rein. Also da müssen bestimmte Informationen liegen und bestimmte irgendwie Lernalgorithmen irgendwie auch verankert sein, die dann aber funktionieren und dann uns entwickeln. Und den Vergleich, den ziehen sie zu den Computern und bis zur Evolution ja auch. Da gibt es ja auch von Niels Baricelli, der früh das schon in den 50er Jahren so sich die Evolution so vorgestellt hat, der glaube ich so Mathe-Zahlen-Kombinationen genommen hat und dann denen Regeln gegeben hat, wie sie sich verändern können und dann haben plötzlich auch bestimmte Gruppen nach mehreren Generationen überlebt und er plötzlich gezeigt hat, naja, die Evolution ist vielleicht auch was ziemlich Mathematisches.
Absolut. Und das, weil das so ist, muss man sagen, ist man heute auch sehr viel weiter, nicht nur jetzt bei der Chimärenherstellung, sondern auch zum Beispiel um Zellen komplett umzuprogrammieren. Also wir sprechen heute gar nicht mehr davon, dass man einen Organismus durch Befruchtung erhält, ein Embryo zum Beispiel, ein menschliches Embryo. Carsten, du kennst diese Diskussion, du warst lange in den USA.
Da wollte ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, genau, ja.
Ja, da gab es ja lange Diskussionen, dass man diese frühen embryonalen Zellen brauchte, um bestimmte Experimente zu machen, um zu sehen, wie diese Entwicklung abläuft, sowohl in der Grundlagenforschung wie eben auch in der Biomedizin, Stammzellentwicklung. Da ist man heute gar nicht mehr darauf angewiesen, dass man also quasi das, was die Natur uns liefert, verwenden und damit experimentieren, sondern die Stammzellforscher und die regenerativen Mediziner, so heißen die, weil sie eben Ersatzorgane zum Beispiel herstellen wollen, die arbeiten heute mit umprogrammierten Zellen. Und auch da steckt ja wieder dieses Programm drin, mit umprogrammierten, reprogrammierten Zellen. Das macht man alles künstlich, indem man Signalmoleküle quasi in die Zellkultur gibt, in der Kulturschale, also in der Petrischale. Und dann passiert da etwas in diesem genetischen Programm. Epigenetisch und genetisch läuft das ab, also quasi auf zwei Ebenen, wenn man so will, ne? Zwei Tonspur und die Bild-, die Videospur. Auf zwei Spuren läuft da was ab im Genom und das können wir jetzt gar nicht im Detail erklären, aber dann läuft dann so ab, dass man das von außen quasi wie mit so einer Pinzette auch manipulieren kann. Und zwar so manipulieren kann, dass am Ende von einer Hautzelle eben eine embryonale Zelle wird.
So ist das auch in diesem konkreten Fall, der jetzt Anlass für unser Gespräch in diesem Podcast ist, ne, nämlich bei diesem Experiment von den chinesischen und den amerikanischen Forschern gewesen. Die haben mit reprogrammierten Hautfibroblasten gearbeitet, genauso wie du es gerade beschrieben hast und brauchten deshalb eben keine humanen, menschlichen, embryonalen Stammzellen zu verwenden. Und das erinnert mich in der Tat an diese Debatte von vor 20 Jahren, in den Vereinigten Staaten, wo eine ganze Nation damals dem Präsidenten George W. Bush zugehört hat, der eine Regelung verkündet hat, die das also in den Griff bekommen sollte, diese Debatte. mit welchen embryonalen Stammzellen menschlicher Abstammung eigentlich gearbeitet werden durfte und so. Und das ist inzwischen dadurch auf eine Art und Weise obsolet geworden. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben es also überall mit ziemlich veralteten Regelungen zu tun im Umgang mit diesen gigantischen technischen Fortschritten in der Chemie, in der Biochemie, in der Informationstechnologie, und die Gesetze kommen überhaupt nicht hinterher. Und das gilt ja ganz offensichtlich nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für die Bundesrepublik Deutschland, wo es ein Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 gibt. Da ist dringender Handlungsbedarf aller Orten, richtig?
Ja, absolut. Also das ist auch ein Grund, offen gestanden, Carsten, das ist ein Grund, warum ich gerne und immer wieder darüber schreibe, manchmal auch vielleicht unangemessen zugespitzt schreibe, um so ein bisschen aufzurütteln, weil ich da auch das Gefühl habe, hier ist nicht nur die Gesellschaft etwas, wie soll man sagen, etwas blind auf dem Auge, vielleicht auch blind durch die vielen anderen, unter anderem die digitalen Revolutionen, die gerade ablaufen, die ihr immer wieder beschreibt. Natürlich, man kann nicht alles im Auge haben, aber da ist die Gesellschaft etwas blind und da ist vor allem auch der Gesetzgeber blind. Also wenn man ein Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990 hat, das nach dem Dafürhalten aller Experten eigentlich, die in der Reproduktionsmedizin arbeiten zum Beispiel, aber eben auch in dem Bereich Stammzellforschung schon früh annonciert, veraltet ist, weil es bestimmte Begrifflichkeiten enthält, die heute auch gar nicht mehr relevant sind. Also die Frage der Totipotenz zum Beispiel, müssen wir gar nicht erläutern. Aber es ist einfach überfällig, dass nach 30 Jahren eigentlich da mal etwas passiert im Embryonenschutzgesetz. Solche Experimente wie dieser Affen-Mensch-Embryo, von dem wir jetzt sprechen und über den wir ja schon spekuliert haben, was wäre, wenn, die wären erlaubt nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz. Wir haben diese Möglichkeit, dass solche Embryonen aus Affen quasi, aus Affen mit einem starken menschlichen Anteil unter Umständen auch entstehen können, gar nicht gesehen. Wir können auch, es ist nicht verboten. Und das heißt, und das ist in vielen Ländern nicht verboten. Also wir sind auch gar nicht alleine. Es sind viele Länder, sind da hinterher. Die Ethiker rudern so ein bisschen und strampeln sich ab und versuchen da ein bisschen was gut zu machen. Aber es ist natürlich auch schwer, das hast du ja angedeutet, Carsten, juristisch zu fassen, wenn sich so ein Feld, das erleben wir ja in anderen Feldern auch in der KI, dass wenn sich so ein Feld so schnell entwickelt, so rasend schnell entwickelt, wie jetzt hier bei der Zellbiologie, da muss man sagen, dann ist es natürlich auch schwer, das in Gesetze zu fassen und da Grenzen zu setzen, wenn man auf der anderen Seite auch wieder den Nutzen daraus ziehen will, der möglicherweise für die Medizin abzuzweigen ist.
Also ich finde auch, dass es im Prinzip viel zu häufig untergeht. Und das ist, ich finde ja auch nicht nur die sozusagen die digitalen Revolutionen oder Fortschritte, die auch Themen sind, sondern es ist auch das auch viel mehr Alltägliches. Und ich möchte jetzt wirklich überhaupt gar nicht sagen, dass es nicht bedeutend ist, um Gottes Willen. Aber im Vordergrund und in öffentlichen Debatten ist halt nicht das, ist halt das Infektionsschutzgesetz dann stattdessen. Oder irgendein Steuergesetz. Das ist alles auch wichtig und ich verstehe das auch. Und dann gibt es eine große Krise, dann gibt es die Finanzkrise und dann gab es in Deutschland das Flüchtlingsthema und jetzt ist die Pandemie und dann ist da ein sehr großer Fokus drauf. Dann sind die Talkshows voll und so, weil viele Leute dann Sachen im Alltag erleben und sich auch aufregen und für die ein oder andere Position dann begeistern. Und dann verstehe ich alles, aber ich finde, sowas ist so bedeutend und geht in diesem großen Rauschen dann total unter. Und es ist jetzt nicht nur so, es ist auch so gewesen, als wir angefangen haben, auch mal über CRISPR-Cas zu reden, dann gab es
ja
auch
schon... Irgendwas ist ja immer, ne, was ja, ist in eben, der Tagesakt... Ja, es ist was immer,
aber es Politik, gehen halt auch zum ne, Beispiel...
Dann, ne, ja, aber es gehen halt auch Sachen weiter. Oder einen Krieg
man geführt. Hat manchmal den Eindruck, in der Pandemie, da ruht vieles, aber vieles geht auch weiter. Und wir hatten, jetzt können wir ein bisschen zurückgucken, CRISPR-Cas und auch gab es da schon mit sozusagen Genschere... wie hieß er denn, Joachim? Dr. He Jiankui mit
ja, aus China.
Genschere, ja, aus China, mit sozusagen mit Genschere verändertes Erbgut von Kindern im Reagenzglas gezeugt, die sind dann auch auf die Welt gekommen, ja.
So ist es, ja.
Und es ist dann mal ein Moment in den Schlagzeilen, dann ist es halt auch irgendwie wieder weg und so, weil die Talkshows sind mit anderem dann auch mit voll. Aber ich glaube auch, da steckt einfach so viel mehr dahinter, dass das viel, viel, und das ist langfristig, glaube ich, viel bedeutender. Viele Krisen, die werden irgendwann überwunden, aber das sind doch Entwicklungen, die sind weitreichend ins ganze Jahrhundert hinein.
Klar, also ich, vielleicht habe ich es in dem Podcast auch schon mal erzählt, das ist ja mein Davos-Erlebnis Jahr für Jahr. Man fährt zu diesem Weltwirtschaftsforum, da kann man von halten, was man will. Ja, aber da kommen unheimlich viele sehr, sehr schlaue Leute zusammen und halt auch ein paar Journalisten, die dann darüber schreiben sollen und dazuhören dürfen. So, und Jahr für Jahr hat die Bundeskanzlerin versucht, eine Rede zu halten, wo es darum ging, dass Deutschland digitaler werden muss. Und Jahr für Jahr hat es keinen interessiert, weil es immer um eine Finanzkrise ging oder um die Ukraine oder irgendetwas. Ja. Und jetzt werfen es genau dieselben Leute der Regierung vor, sie habe es wirklich total verpennt. Und ich kann nur sagen, es hat nicht daran gelegen, dass sie nicht versucht hätte, da Aufmerksamkeit drauf zu lenken, weil ich selber saß nämlich jedes Jahr in dieser Rede drin und bin ja auch gar nicht so sehr dann der tagespolitisch Interessierte, sondern hatte auch immer gehofft, na, jetzt kannst du mal einmal mit deinem Digitalisierungsthema irgendwas landen und dann unser Nachrichtenchef so. Ja, und so ist es halt. Ja, und deswegen, man hält den Atem an und es gibt Wissenschaftsjournalisten wie Joachim, die da regelmäßig draufschauen, die ja zum Glück dann auch, das ist das, wenn man so will, Gute an dieser Krise, unglaublich an Bedeutung und Beachtung gewonnen haben, zu Recht. Aber natürlich so im großen Nachrichtengeschehen geht es unter, volle Zustimmung.
Ja, ich stimme dir völlig zu, Carsten, natürlich. Alles andere wäre jetzt falsch, es ist völlig klar, dass wir ganz offensichtlich in der Wahrnehmung dieser Entwicklung nicht nur vieles ausblenden und blind werden, immer wieder, rhythmisch. Das ist wie das Murmeltier, das täglich grüßt. Man schläft wieder ein und morgens wacht man auf und dann kommt wieder die gleiche Rede. Sondern ich glaube, es ist wirklich so, dass aufgrund natürlich auch der Entwicklung, sowohl in der künstlichen Intelligenz, ein gutes Beispiel, wie auch eben in dieser Zellbiologie, natürlich es auch immer wieder Rückschläge gegeben hat und es auch gewisse Dinge auch länger gedauert haben. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ich erinnere mich 2019, Elon Musk gesagt, in 2 Jahren haben wir 1 Million selbstfahrende Autos auf den Straßen. Nur ein Beispiel, das gibt's aus der Biologie übrigens auch.
Knapp daneben.
Und so ist es in der Biologie ja auch in dieser regenerativen Medizin, Stammzellforschung, über die wir vor 20 Jahren heftig diskutiert haben, ihr erinnert euch über das Forschungsklon, das war auch damals ein großes Thema. Und dann kamen jetzt eben diese Kinder, die mit CRISPR-Cas, mit der Genschere verändert wurden. Damals hat kein Mensch daran gedacht, dass es die Genschere jemals geben darf. Das ist nochmal so ein Turbo, der da eingeschaltet wurde in der Gentechnik. Darauf muss man aufmerksam, das muss man im Blick haben, dass jetzt in 5 Jahren die Welt völlig neu aussieht und wir nur noch CRISPR Cas nutzen, um die Erbkrankheiten und alle Krebsarten der Welt gewissermaßen auszulöschen. Das glaube ich nicht. Das wird auch nicht so sein. Das wird noch lange dauern. Und so wird es auch in der regenerativen Medizin so sein. So war es auch. Und das ist ein Grund, glaube ich, warum es in der Wahrnehmung von Politikern eben nicht so ankommt wie bei uns, die wir das quasi in diesem kurzen Takt, in dem das alles stattfindet, auch jeweils wahrnehmen und immer wieder drauf gestoßen werden, auf dieselben schwierigen und wichtigen, ja, existenziellen Fragen. Und da wird natürlich, wird es immer diese Lücke geben, aber es ist nun mal unsere Aufgabe, ich glaube, da stimmt ihr beide zu, dass das natürlich wichtig ist, darauf ein Auge zu legen. Also ich nehme ein Beispiel, Alexander, weil ich das noch gerne auch in diesem Podcast mitnehmen will. Das sind 2 Publikationen, die 6 Wochen vor diesem Affenmensch-Chemie erschienen sind. Das sind künstliche Blastoide. Eye-Blastoids nennen das die Wissenschaftler. Australische und amerikanische Wissenschaftler haben 2 Veröffentlichungen gehabt in Nature, in denen quasi Blastoide, und das sind jetzt auch wieder menschliche Embryonen, frühe Embryonen, kugelförmige Embryonen, 200 Zellen groß, also nur ein paar Tage alt, wenn man so will, gebildet haben, eben aus dem, was wir vorhin beschrieben haben, aus reprogrammierten Hautzellen. Also man braucht keine Befruchtung mehr, man braucht nicht mehr Ei- und Samenzelle und man muss nicht mehr streiten um die übergebliebenen Embryonen aus den Reproduktionskliniken, sondern man geht jetzt hin und baut sich gewissermaßen und programmiert sich seine Embryonen selbst im Labor. Und es ist ein Wunder, für mich als Biologen ist es natürlich ein Wunder, dass aus einer Hautzelle, die man umprogrammiert, ist ja quasi nur ein chemischer Eingriff, wenn man so will, ein winziger Eingriff, dann durch Selbstorganisation ein Embryo entsteht. Man muss nur gewissermaßen das richtige Programm, den richtigen Algorithmus verwenden und das wird eben biochemisch gemacht. Und wenn man diesen Algorithmus verwendet, und da ist sicher viel auch falsch gemacht worden, aber es hat man jetzt tatsächlich auch in relativ kurzer Zeit eben diese künstlichen Blastozysten gebildet im Labor bis zu einer Größe von etwa 200 Zellen. Und damit sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, was Carsten gesagt hat. Jetzt sind wir da, dass man keine menschlichen Embryonen eigentlich mehr braucht. Wenn diese Blastozysten auch tatsächlich das halten, was man sich von ihnen verspricht, dass sie nämlich ganz ähnlich ticken und ganz ähnlich funktionieren wie menschliche Embryonen. Vieles spricht dafür, dass das, man ist sehr nah dran, die Ergebnisse in den beiden Studien zeigen das, man hat quasi künstliche Eiblastozyten, also künstliche Embryonen gebaut in der Petrischale. Und jetzt macht man wieder diese Entwicklungsexperimente. Da arbeitet man auch übrigens natürlich wieder mit CRISPR-Cas, mit diesen Genscheren, probiert, was passiert, wenn man diesen Blastozysten dann einzelne Zellen entnimmt, wenn man sie genetisch verändert, ändert sich dann die Entwicklung des Embryos etc. Sie sind erstmal so, wie sie jetzt vorliegen, nicht einzupflanzen in eine weibliche Gebärmutter zum Beispiel. Und man könnte sie also, sie würde wahrscheinlich nicht ausgetragen werden. Da geht noch manches schief. Also ganz kompatibel ist das nicht. Da wird noch viel experimentiert werden müssen, um das klar zu machen, um da wirklich zu sagen, das sind ähnliche und das sind wirklich adäquate Ersatzzellen für Embryonen. Aber entscheidend für mich jetzt, und so bin ich drauf gekommen gerade, wenn man Medizinjuristen fragt, wenn man Medizinethiker fragt, ja, dann sagen sie, tja, was sind das jetzt? Wir haben keine Befruchtung, wir haben kein menschlichen Embryo. Wir können nicht das Embryonenschutzgesetz anwenden. Das fällt durch den Rost. Wir haben es hier nach deutschem Recht mit zellulären Artefakten zu tun. Und zelluläre Artefakte werden behandelt wie Zellen in der Petrischale, die kann man natürlich auch alles, das kann man wegwerfen und das wird natürlich behandelt wie alle anderen Zellen. Das heißt, wir müssen jetzt auch darüber uns natürlich klar werden, sind das tatsächlich Artefakte oder wenn sie embryonartige Gebilde sind, dann muss man, und sie haben ja ein bestimmtes Genom eines Menschen, es steckt ja ein Mensch dahinter, gewissermaßen das Zellmaterial geliefert hat. Was ist das denn eigentlich und wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir damit um, wenn wir weitergehende Zellexperimente, Gewebeexperimente machen und so weiter, wenn da künstliche Gewebe entstehen, also nicht nur Blastozysten, künstliche Embryonen, sondern künstliche Lebern, künstliche Nieren, in Bioreaktoren zum Beispiel, auch sowas, ein Paper darum, in dieser Nature-Veröffentlichung geht darum, dass man also eine Art Bioreaktor gebaut hat, um solche Blastozysten dann in einen Bioreaktor zu züchten. So, und da muss man natürlich noch viel diskutieren, was ist das eigentlich? Also ist es Wagners kleines Menschlein, um mal Goethe vielleicht ins Spiel zu bringen? Also das ist es Wagners, ist es der Homunculus? Nein, ist es natürlich nicht. Also ist es natürlich nicht, aber würde sofort jeder sagen, ganz reflexartig sagen. Aber ich würde trotzdem nochmal bitten, jeder, der das so vorschnell schließt, würde ich sagen, mal kurz zurücklehnen und sagen, okay, was ist denn dann der menschliche Embryo in der Petrischale, in der Retorte, ganz am Anfang? Er ist nicht viel mehr. Er ist wirklich nicht viel mehr.
Das ist doch der entscheidende Punkt da gewesen. Oder die Frage, ist es erstmal nicht oder zweitens, ist es noch nicht das? Und wenn es embryonähnlich ist und sich daraus ein Mensch entwickeln kann, also ist es möglich? Und dann sozusagen zugespitzt gefragt, das heißt es praktisch, man würde, wie soll ich sagen, ganz konkret uns drei hier im Podcast dann nicht mehr brauchen, für wenn wir neue Menschen wollen?
Ja, jetzt sind wir natürlich schon, wie soll man sagen, jetzt sind wir weit bei Aldous Huxleys schöner neuer Welt. Das ist natürlich, das ist noch viel Fantasie und Spekulation. Ich
glaube, also in unserer Lebenszeit wird es nicht mehr relevant,
wird's
nicht, Alex.
Da wird es wahrscheinlich nicht mehr relevant.
Aber
ich will schon eine Weile hier sein.
Aber die Gesellschaft muss das natürlich verhandeln. Also das ist ja klar, das ist ein ganzer Strauß von Fragen, den Joachim da gerade aufgeworfen hat.
Ja, denn
wir hatten ja schon vorher festgestellt, dass wir da noch gar nicht richtig angefangen haben, darüber mal zu debattieren. Ich glaube, das ist der springende Punkt, dass diese Verhandlung muss losgehen.
Der Anfang muss gemacht werden, und zwar wirklich interdisziplinär. Auch wirklich alle Gesellschaftsgruppen, die damit befasst sein wollen und die sich dafür verantwortlich erklären, da nehme ich auch die Kirche natürlich mit ein. Die müssen natürlich eigentlich einen Anreiz haben, genügend Anreize schon haben, um solche Themen auch zu behandeln, und zwar intensiv auch mit der Gesellschaft zu diskutieren. Da werden wir nicht drum rumkommen. Das ist ja ein schrittweiser Prozess. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Die einzelnen Techniken wie CRISPR-Cas, die werden von heute auf morgen entwickelt. In 2 Jahren haben wir dann plötzlich so eine Methode an der Hand, dass man Gene einzeln oder in Kombination quasi über Nacht verändern kann und damit auch unter Umständen Krankheiten heilen kann oder auch menschliche Eigenschaften verändern kann, vielleicht auch Persönlichkeitseigenschaften. Auch das ist alles im Bereich des Möglichen geworden durch solche neuen Techniken, ne?
So, und das ist doch eben, es gibt doch ganz viele, ja, aus dem bestärkt es ja nur Gründe zu diskutieren. Erstens mal wollen wir das, aber zweitens auch, was geht denn da überhaupt? Und selbst wenn man sagt, das ist jetzt noch nicht so weit, wenn es irgendwann mal so weit ist, ist es häufig so in der Geschichte gewesen, dass das, was geht, häufig, ob es gut oder schlecht ist, dass dann auch irgendwann mal jemand auf der Welt es auch macht. Und man dann irgendwann an diese Fragen oder Grenzen dann kommt. Denn ein zweites, wir haben jetzt ja sehr viel über die Medizin geredet und die ja, tolle Motivation, sich zu überlegen, gibt es hier Maßnahmen, die wirklich schlimme Krankheiten heilen helfen, die Ersatzorgane sein können, die vielleicht helfen, Alzheimer zu bewältigen oder anderes Leid oder auch helfen, dass Menschen bestimmte Erbkrankheiten nicht mitbringen oder so. Ich glaube, da findet man viel Zustimmung, aber dann ist ja auch sozusagen der Übergang fast fließend zur Frage, wie, was du jetzt auch schon ein bisschen so gerade skizziert hast, als es darum ging, bestimmte Charaktereigenschaften oder bestimmte Sachen, die man mitbringt. Was ist denn, wenn ich mir dann anfange zu überlegen, als gesunde Menschen ein bisschen zu, ich sag's mal flapsig, zu tunen in die eine oder andere Richtung? Ein Beispiel, auch ein sehr spekulatives, was ich aber auch gelesen habe im Zusammenhang mit dem Chimäre-Experiment jetzt war, naja, jetzt hat man in Affen mal menschliche Zellen eingesetzt. Was ist denn, wenn jemand auf die Idee käme und man sieht, dass sowas kann funktionieren, man einen Menschen versucht mit, der hat dann sehr übertrieben, aber auch bewusst, um zu provozieren, dann geschrieben, naja, so, was weiß ich, eine Fledermaus hat ja auch so ein Sonar und so Fähigkeiten, die wir nicht haben, können wir uns die dann auch einbauen irgendwann mal, oder ist das völlig undenkbar, oder machen wir mit sowas, gewinnen wir Erkenntnisse, die die Tür zu sowas aufmachen?
Ja, also wenn du mich fragst, als Biologe würde ich sagen, und als jemand, der jetzt diese ganzen Fortschritte, die man in den letzten 20 Jahren kulminiert hat, beobachtet, muss ich sagen, theoretisch möglich ist natürlich alles. Und probiert wird ganz viel, ob es wirklich am Ende machbar ist. Das ist wie in der Technik dann auch. Ne? Das ist völlig klar, wie in der KI. Das ist so ganz einfach, ist es eben nicht. KI muss trainiert werden, das muss optimiert werden. Das hat auch Schwächen und hat Grenzen. Das wissen wir ja alle inzwischen, dass es Grenzen hat. Und so ist natürlich auch mit solchen Zellkonstrukten dann am Ende auch, wenn man da jetzt mal ganz runter geht bis auf die Zelle und dann den Organismus auf der anderen Seite sieht. Das wird natürlich alles nur schrittweise gehen und langsam, so wie das Carsten auch skizziert hat. Das wird man nicht über Nacht bekommen, aber man muss es sich, ja, man muss, ich kann mir vorstellen, dass sowas natürlich möglich ist. Optimieren, ich meine, wir optimieren ja ohne Gentechnik, wir optimieren durch Partnerwahl zum Beispiel, wir optimieren durch Erziehung, wir optimieren durch die Art und Weise, wie wir Leben optimieren wir uns auch, auch übrigens
also epigenetisch. Im Optimalfall. Ne?
Im Optimalfall, wenn es gut läuft. Wenn die Voraussetzungen gut sind, optimieren wir uns. So, und das wird jetzt natürlich, das wird natürlich mechanisch verlagert gewissermaßen und ins Digitale gewissermaßen und dann eben ins Biochemische. Und das ist ganz eng verknüpft. Der Digitale und der Biochemische Code sind eng verknüpft. Und diese Verknüpfung, die spielen natürlich zunehmend eine Rolle. Wir werden auch erleben, dass diese Prozesse auch automatisiert werden. Ne? Ist ja klar. Also Stammzellentwicklung, Stammzellproduktion heute in den Laboren geschieht zum großen Teil schon automatisiert. Dafür gibt es auch Roboter, die solche Zellen umprogrammieren, die Organoide, also so kleine Organe, Mini-Organe herstellen, um dann da Medikamente zum Beispiel zu testen. So, das kann man machen und das wird gemacht. Also das sind auch, das sind so Prozesse, die dem allem vorausgehen. Und so kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man Zellen und Gewebe züchtet und dann mit der CRISPR-Cas-Schere oder mit anderen genverändernden Methoden, die vielleicht noch kommen, CRISPR wird vielleicht gar nicht das Ende sein, es gibt Baseneditoren, es gibt inzwischen viele neue Möglichkeiten, in das Genom sehr gezielt einzugreifen, dass man dahin kommt, wirklich gewissermaßen in so eine Art, ja, wie soll man sagen, in so eine Art Förderband, wie soll man sagen, wie sagt man bei der Autoindustrie, die Autos, die man, also wo man diese ganzen Schritte, diese vielen einzelnen Fließband. Schritte, Fließband, genau, ja. Das ist der Punkt, ja. Vom Fließband gewissermaßen und dann schrittweise natürlich Zellen zu optimieren versucht und dann immer wieder testet, was passiert mit den Zellen, was machen die, was können die, phänotypisieren, denn das ist der Biologe, der guckt dann drauf, wir haben das umprogrammiert, was passiert dann? So, das in der Medizin kann man sich vorstellen, kann das sehr viel Gutes bewirken. Also ich bin ganz sicher, wir werden viel erleben, also auch in unserer Lebenszeit noch viele medizinische Fortschritte erleben, in denen die Gentechnik und auch die der Zellersatz mit genetisch manipulierten Zellen auch eine große Rolle spielen wird. Tut es heute schon, in der Krebsforschung zum Beispiel. Gibt es das? Also wir werden das dann natürlich noch viel weiter führen und dann wird am Ende, wird auch die Akzeptanz natürlich für solche Verfahren steigen und dann wird man sehen, ja, wie weit geht man jetzt in diesen Optimierungsverfahren, wenn es um Persönlichkeitsmerkmale geht, wie du das, Alexander, ins Spiel bringst, dann muss man sagen, die sind natürlich nicht so einfach zu korrigieren wie Sichelzellenanämie, wo man ein Gen quasi korrigieren muss. Da muss man natürlich schon viele Gene gleichzeitig unter Umständen verändern. Und selbst dann ist der Erfolg nicht sicher, weil dann kann die eine oder andere Genveränderung wieder an anderer Stelle, das ist ein vernetztes System in diesen Zellen, kann an anderer Stelle wieder Negatives bewirken. Das heißt, am Ende muss man viel Experimente machen und das wird lange dauern natürlich, ist klar. Aber wir reden ja nicht über heute, wir reden am allerliebsten, glaube ich, in diesem Podcast im Digitech über morgen, wenn ich euch richtig verstanden habe.
Ja,
richtig.
Alex, auch und manchmal über übermorgen.
Ja, was soll ich machen? Ja. Und zudem auch hoffentlich nicht zum letzten Mal, denn lieber Joachim, also es ist sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant, inspirierend und ich hoffe auch anregend, die ganzen Szenarien, die du uns aufgezeigt hast und die Zusammenhänge, die du hier dargestellt hast, auch um neugierig zu machen, um mehr darüber zu wissen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und darüber mit uns heute gesprochen hast.
Hat großen Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, und also viel, viel gelernt. Sag mal, dieser Schrödinger, von dem da die Rede war, das ist der mit Schrödingers Katze, ne?
Das ist Schrödinger, genau, der Physiker. Ja, der hat eine ganz berühmte Vorlesung Anfang der 40er Jahre in Berlin gehalten. Ja. Was ist Leben? Ein Buch, das man nur jedem ans Herz legen kann. Denn da werden gewissermaßen die Anfänge der Codeknacker, ne? Das hat dann später James Gleick das genannt. Die Codeknacker. Da wurde der Anfang genommen. Schrödinger hat gesehen, dass es eben wirklich um einen Code geht in den menschlichen Zellen. Und nicht mehr und nicht weniger.
Tja, guck, das bis zu Ende hören lohnt sich, Alex. Ne?
Ja, auch das noch ein Tipp, der damit dran ist. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Und natürlich, wie jetzt schon angekündigt, informieren wir Sie nicht nur darüber in diesem Podcast, auch immer wieder mit Joachim Müller-Jung, sondern auch in allen anderen Kanälen unserer Zeitung, in der Digitech-App, zu der dieser Podcast gehört, in unseren Digitalangeboten, in der FAZ Tageszeitung, Sonntagszeitung, in der Wissenbeilage, die Joachim ja verantwortet, die einmal die Woche erscheint. Schauen Sie rein, es passiert viel, wie Sie gemerkt haben, einmal mehr, und bleiben Sie auch in diesen Tagen vor allen Dingen gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss zusammen.